Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der Eurofarm. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der Eurofarm. Für die heutige Folge haben wir erstmalig bei Psych Knowledge einen Wiederholungstäter, Professor Dr. Lars Riesner. Lars war in Folge 12 schon mal Gast bei uns und hat uns eine Einführung in die Rechtspsychologie gegeben. Darauf gab es sehr viel positives Feedback und deshalb freue ich mich sehr, Lars, dich heute für eine weitere Folge begeistern zu können. Schön, dass du wieder da bist. Hallo.
Hallo Franzi. Ja, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein und ein bisschen mehr aus meinem Fachbereich erzählen zu können.
Obwohl du ja, Lars, quasi ein alter Bekannter bist, möchte ich trotzdem kurz ein paar Worte zu dir verlieren, für alle, die vielleicht die erste Folge auch noch nicht gehört haben. Lars ist Professor für angewandte Psychologie an der Euro-FH und seine akademische Heimat ist die Rechtspsychologie. Er entwickelt gerade an der Euro-FH einen rechtspsychologischen Masterstudiengang. Seine Forschungen sind ganz oft eng verzahnt mit der Praxis, zum Beispiel eben mit der Arbeit mit der Polizei. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt und auch die Grundlagenfolge noch nicht gehört habt, dann schaut auf jeden Fall mal in unserer ersten gemeinsamen Folge vorbei. Heute soll es hier speziell um den Umgang mit jungen Straftätern gehen, also den Fragen, was kann man mit jungen Menschen tun, die delinquente oder kriminelle Verhaltensweisen aufweisen, was für Präventions- und Interventionsansätze gibt es ganz speziell und natürlich auch die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass sich diese Verhaltensweisen entwickeln. Lars, lass uns doch direkt mal mit der ersten Frage beginnen. Straftat ist ja nicht gleich Straftat und die Motive und die Ursachen können ja ganz verschiedene sein. Gibt es denn für die Prävention und die Intervention bestimmte Verfahrens- oder Tätergruppen oder vielleicht auch Formen, nach denen wissenschaftlich unterschieden wird, um dann natürlich bestmöglich zu handeln?
Also es gibt es schon. Über den Bereich der Kriminalprävention, da haben wir ja in der letzten Folge schon mal ein bisschen gesprochen. Mhm. Ich fasse das vielleicht noch mal ganz kurz zusammen, damit wir da ansetzen können.
Ja, gerne.
Also es gibt im Bereich der Prävention sehr verschiedene Akteure. Das können zum Beispiel Schulen sein oder das Jugendamt oder die Polizei oder freie Träger in der Jugendhilfe und so weiter. Und die leisten wiederum eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten und Maßnahmen. Das hatten wir auch schon einmal kurz aufgegriffen. Es gibt zum Beispiel Präventionsansätze, die an potenziellen Täterinnen und Tätern ansetzen oder an potenziellen Opfern oder auch an bestimmten Orten oder auf bestimmte Situationen abzielen. Das ist also eine Möglichkeit der Unterscheidung. Und weiterhin unterscheidet man dann häufig auch danach, ob die Maßnahmen universell sind. Also das heißt, dass sie sich an eine allgemeine Bevölkerungsgruppe richten. Das wäre zum Beispiel so, wenn man jetzt Programme hat, die zielen ab auf den Aufbau sozialer Kompetenzen und das macht man einfach bei allen Schülerinnen und Schülern an einer, ja, in einer bestimmten Klassenstufe zum Beispiel. Ah, okay. Dann gibt es auch selektive Maßnahmen, die sind auf spezielle Risikogruppen ausgerichtet, also Schülerinnen und Schüler, die eine hohe Risikobelastung haben durch verschiedene Entwicklungsrisiken, milieubedingt zum Beispiel. Und dann gibt es auch Ansätze für Personen, die schon Formen von Problemverhalten gezeigt haben. Also zum Beispiel Jugendliche, die jetzt häufig die Schule schwänzen. Das wären dann sogenannte indizierte Ansätze. Mhm. Ja, und abhängig von all diesen Dingen unterscheidet sich dann natürlich auch, auf welche Veränderungen jetzt diese Präventionsmaßnahmen eigentlich abzielen. Ja, also welche Fähigkeiten zum Beispiel, welche Ressourcen aufgebaut werden sollen oder aktiviert werden sollen. Ja, und da sind wir eben im Bereich der Prävention, wozu wir ja auch beim letzten Mal schon so ein paar konkrete Beispiele kennengelernt haben. Ja, worüber wir jetzt aber bislang noch gar nicht gesprochen haben, und deswegen freue ich mich auch so über deine Frage, Franzi, das sind die Interventionen.
Ja, also genau, da haben wir letztes Mal fast keine Zeit mehr für gehabt. Ne?
Ja, genau.
Klasse, dass wir darauf heute zurückkommen. Ja, sehr gut.
Also die Frage dann, was macht man eigentlich mit Menschen, die jetzt durch bisherige Prävention nicht erreicht wurden zum Beispiel oder eben dennoch straffällig geworden sind? Und da ist zunächst mal so eine Grundlage dafür, sind die justiziellen Sanktionen. Also es kommt aufgrund von einer Straftat zu einem Gerichtsverfahren und das Gericht verhängt eine Strafe, also zum Beispiel eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe. Was dann heißen kann, dass die Person ins Gefängnis muss, sofern die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt ist. Und das ist auch, glaube ich, den meisten klar, dass es diese Sanktionen gibt. Aber die weiterführende Frage ist dann natürlich, was geschieht dann eigentlich mit dem Menschen?
Wollte ich gerade sagen, weil jetzt hast du Sanktionen beschrieben, aber das ist ja nicht das, was wir klassischerweise als Intervention verstehen.
Ne? Genau. Okay. Also die Interventionen, die finden quasi dann im Rahmen der Sanktionen statt. Also nicht immer, aber es gibt auch Interventionen, die nicht an Sanktionen gekoppelt sind, ne? Aber häufig ist das so der Anlass.
Mhm.
Ja, genau. Was macht man dann mit Menschen, die zum Beispiel in Haft sitzen? Ne? Man sperrt jetzt die Leute ja nicht einfach ein, ne, und wartet dann, bis die Zeit vorbei ist, ne, sondern da gibt es eben vielfältige Ansätze. Das ist meistens so ein Bündel von Maßnahmen, was dann die Inhaftierten erfahren. Und da gibt es so ganz allgemein stabilisierende Aspekte, also sowas wie Qualifizierung für den Arbeitsmarkt, ne, zum Beispiel. Also dadurch, dass man in Haft einen Schulabschluss machen kann oder einen Beruf erlernen kann. Ja, oder es gibt beratende Maßnahmen, zum Beispiel Schuldnerberatung oder Suchtberatung. Und wichtig ist dann auch, was später passiert, also zum Beispiel das Übergangsmanagement in die Freiheit, ja, wenn so die Haftstrafe aufs Ende zugeht. Man setzt da auch an verschiedenen Stellen an und versucht natürlich den Übergang möglichst gut vorzubereiten und die Inhaftierten so zu stabilisieren und die Lebensbedingungen so auszurichten, dass es eben weniger wahrscheinlich ist, dass da Straftaten resultieren.
Mhm.
Ja, aber über diese quasi diese stabilisierenden Maßnahmen hinaus gibt es häufig eben auch psychologische Behandlungsansätze. Ja, und die setzen dann an diesen ganz konkreten Ursachen für das Zustandekommen der Straftaten an.
Ja.
Das ist natürlich unterschiedlich, ja, also was das für Ursachen sind. Aber es gibt dabei schon so Behandlungsprogramme, die auf bestimmte Tätergruppen abzielen. Also wie zum Beispiel Gewaltstraftäter.
Okay. Und die sind dann wahrscheinlich auch Teil der Rechtspsychologie, ne? Weil
genau.
Was du gerade beschrieben hast, stelle ich mir auch ziemlich interdisziplinär vor tatsächlich. Also ich denke an
Sozialarbeiter.
Danke dir, genau, an Sozialarbeiter, genau, die eben da auch noch einen großen Anteil stellen. Ja, okay.
Genau, genau. Also das ist, kann man sich dann vorstellen, so in einer Hafteinrichtung, also Justizvollzugsanstalt, da arbeiten diese Professionen ja häufig zusammen, ne, und übernehmen unterschiedliche Teilaufgaben. Juristen zum Beispiel, Juristinnen, sie sind, spielen auch oft eine wichtige Rolle in so einer Einrichtung. Genau, und diese Behandlung der Straftäter, das ist dann oft eben eine psychologische Aufgabe. Und da gibt es für Gewaltstraftäter, für Sexualstraftäter eben auch spezifisch ausgerichtete Programme und insofern schon diese Unterteilung gewissermaßen nach Tätergruppen. Ne? Das war ja Teil deiner Frage.
So. Okay, verstehe.
Aber wenn man jetzt so eine Behandlungsplanung hat, dann geht es da nicht nur um die Art der Straftat. Ne? Also man versucht möglichst einen hohen Grad an Individualisierung auch zu erreichen und dafür spielen eben auch viele andere Merkmale eine Rolle. Wenn man sich jetzt Jugendliche zum Beispiel anguckt, mit denen wird noch ganz anders umgegangen in verschiedener Hinsicht, ne, als mit Erwachsenen, also auch so auf strafprozessualer Ebene, weil man eben davon ausgeht, dass man die noch besonders gut beeinflussen kann. Zumindest hofft man das, dass man da noch mehr auf die Entwicklung auch einwirken kann.
Okay, ja, perfekt. Also das Thema Jugenddelinquenz hatten wir auch beim letzten Mal schon angesprochen. Du hattest damit jetzt auch im Rahmen der Präventionsmaßnahmen mal begonnen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das Grenzen austesten und ja auch mal Grenzen überschreiten Teil des normalen Entwicklungsprozesses ist.
Hm.
Bei manchen bleibt dieser Hang dazu aber und bei manchen eben nicht. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt besondere Maßnahmen, aber was für Gründe gibt es denn dafür, dass sozusagen sich der eine von dem Prozess schnell wieder löst und der andere doch im Delinquenzverfahren sozusagen stecken bleibt?
Ja, also genau, das stimmt in gewisser Weise, dass es diese Arten, ne, von Verläufen gibt. Aber es ist eigentlich nicht so, dass da quasi so ein Hang erhalten bleibt, den jetzt die anderen wieder verlieren. Ne, sondern das sind eigentlich so zwei grundsätzlich verschiedene Entwicklungsprozesse oder Hintergründe, die da so hinterstehen. Und die sind zumindest so auf theoretischer Ebene, lassen die sich gut trennen. In Wahrheit gibt es natürlich auch immer Graubereiche und Dinge dazwischen. So. Und um das zu verstehen, können wir aber vielleicht noch mal ganz kurz auf diese jugendtypische Delinquenz einmal schauen, ne, wo wir schon mal gesagt hatten, es ist im Grunde genommen ein gewissermaßen normales Phänomen, auch wenn es natürlich unerwünscht ist im Einzelfall und auch mal schwerwiegendere Konsequenzen hat, aber es ist im Rahmen der Entwicklung quasi was auch Typisches, dass Jugendliche ab und zu Straftaten begehen. So, da spielen bestimmte Bedürfnisse eine Rolle, hatten wir schon mal drüber gesprochen kurz, soziale Anerkennung durch Gleichaltrige zum Beispiel. Es geht um Entwicklung von Identität, von Autonomie. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Aspekt, den habe ich das letzte Mal, glaube ich, nur so ganz kurz angerissen. Der ist aber für das Verständnis hier recht zentral. Es gibt auch, was die Hirnentwicklung anbelangt, so eine gewisse Reifungslücke. Und innerhalb der Phase der Adoleszenz. Das ist so der Altersbereich 12 Jahre bis 20 Jahre in etwa. Und in der Zeit, da verändert sich das Gehirn ziemlich stark, also strukturiert sich gewissermaßen um. Und das führt dann zum einen dazu, dass Jugendliche so ein gesteigertes Bedürfnis haben nach intensiven Erlebnissen, nach Gratifikation. Also doll Dinge spüren, die sich gut anfühlen, könnte man sagen. Ja. Ja, und dazu kommt dann ungünstigerweise so eine andere Eigenschaft der Hirnentwicklung, nämlich dass so diese Bereiche Verhandlungsplanung, Verhandlungsregulation, dass die sich erst so nach und nach ausbilden. Das heißt also so diese Stop-and-Think-Systeme, könnte man sagen, ja, die, die eigentlich dazu führen, dass man so innehält in der Situation und sagt, oh, Moment nochmal, da ist vielleicht jetzt doch nicht so eine gute Idee oder zu welchen Problemen kann das führen. Und diese Funktionen, die entwickeln sich eben erst übers, ja, bis ins junge Erwachsenenalter hinein. Das ist dann auch mit ein Grund, also diese Reifungslücke, ja, für die Kriminalität bei Jugendlichen, die dann eben sich ausschleicht.
Okay, also so ein Thrill sozusagen, Wunsch, den man dann gerne nachgehen möchte.
Ja, genau. Oder? So, ne? Sensationsbedürfnis, einfach ein Erlebnisbedürfnis. So, genau. Ja. Ja, und das betrifft aber jetzt eben nicht alle, alle Jugendlichen, sondern, du hast das ja auch gerade gesagt, es gibt eine kleine Gruppe, die auch längerfristig Straftaten begeht und oft dann auch mit gewisser Häufigkeit und auch in schwerwiegenderer Form, also so Raubdelikte. Mhm. Ja, und dieses Verhalten, das kann sich dann eben auch verfestigen zu so einem regelrechten dissozialen Lebensstil. Ja, und der ist dann oft auch geprägt von vielfältigen Problemen, also unter anderem eben Kriminalität.
Du hattest ja vorhin schon angesprochen, ganz kurz mal, dass es natürlich im Rahmen von Jugendstrafgesetz und so unterschiedliche oder andere Maßnahmen gibt, mit Straftätern, dann jugendlichen Straftätern umzugehen. Also die werden ganz anders verurteilt und auch gehandhabt als Erwachsene. Woran liegt das? Und ja, außer sozusagen das, ja, Jugendstrafrecht, was man irgendwie kennt aus dem normalen Sprachgebrauch, was für Möglichkeiten gibt es denn hier, ja, erfolgreich dann am Ende nicht nur zu verurteilen, sondern eben dann auch zu intervenieren?
Ja, genau. Also das Stichwort, du hast das gerade schon gesagt, Jugendstrafrecht oder eigentlich ist es das sogenannte Jugendgerichtsgesetz, ne, was dahinter steht. Und das findet Anwendung bei Jugendlichen. Also das ist der Alterszeitraum von 14 bis einschließlich 17 Jahre ist das gesetzlich. Ja, davor ist man Kind und da ist man noch prinzipiell strafunmündig. Und dieses Jugendgerichtsgesetz, das kann auch unter bestimmten Bedingungen auf Heranwachsende angewendet werden. Also das sind dann die Menschen zwischen 18 und einschließlich 20 Jahren. Und,
okay.
Ja, das sind klar definierte Altersbereiche und es gibt bestimmte Bedingungen dann für die Anwendung auf Heranwachsende. Also wenn sie dann zum Zeitpunkt der Tat noch in der geistigen und sittlichen Reife auf dem Stand eines Jugendlichen sind zum Beispiel, das ist eine Bedingung, oder wenn es eine jugendtypische Verfehlung ist, dann kann auch bei Heranwachsenden noch das Jugendgerichtsgesetz angewendet werden. Und da ist jetzt die Frage, was hat das damit auf sich? Ne? Also was soll dieses Jugendgerichtsgesetz eigentlich bezwecken? Ja. Und da gibt es ein ganz grundlegendes Prinzip sozusagen, das diesem ganzen Gesetz zugrunde liegt, und das ist der Erziehungsgedanke.
Okay.
Ja, und das heißt also, die Anwendung vom Jugendgerichtsgesetz ist darauf ausgerichtet, erzieherisch einzuwirken auf den oder die jugendliche Straftäterin oder Straftäter.
Also auch schon im Sinne von Intervention im Gegensatz zu, ich sag mal, einer normalen Haft für Erwachsene, oder?
Ja, genau. Wobei, also da gibt es das auch. Da spielt es nur nicht so eine vordergründige Rolle wie im Jugendstrafrecht. Vielleicht kann ich so ganz kurz mal was zu Strafzwecken erzählen. Ne? Also was soll eigentlich Strafe bezwecken oder bewirken? Also es gibt einen Zweck von Strafe, das ist der Schuldausgleich. Also jemand hat was Schlimmes gemacht und der soll jetzt dafür büßen. Und das ist quasi so eine Art Schuldausgleich zwischen Tätern und Opfern oder Tätern und Gesellschaft. Das ist ein Zweck von Strafe, ist aber bei weitem nicht der einzige, sondern ein ganz anderer wichtiger Bereich ist Prävention. Und da unterteilt man in den Strafzwecktheorien eigentlich so zwei übergeordnete Zwecke, nämlich Generalprävention und Spezialprävention. Und Generalprävention richtet sich auf die Bevölkerung. Also es hat gar nichts zu tun mit den Täterinnen und Tätern, sondern da geht es dann darum, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu bestärken. Ja, also dadurch, dass Recht umgesetzt wird, dass eine Strafe erfolgt. Das ist positive Generalprävention. Ja, und zum anderen gibt es dann die negative Generalprävention. Da geht es darum, Menschen abzuschrecken. Dadurch, dass man eben Normbrüche unter Strafe stellt. Also androht, wenn du dies und das machst, dann erfolgt darauf eine Strafe. Und daneben gibt es die Spezialprävention. Und die richtet sich eben allein auf die Täterin oder den Täter. Und da gibt es auch eine positive und negative Form. Und die negative Spezialprävention, da geht es quasi darum, einfach die Bevölkerung zu schützen, dadurch, dass man den Täter einsperrt. So, ne? Ja. Und daneben gibt es dann die positive Spezialprävention und da geht es dann darum, den Täter oder die Täterin positiv zu beeinflussen. Ja, also eben oder ihr zu verhelfen, zukünftig möglichst keine Straftaten mehr zu begehen, durch Trainingskurse, Therapieangebote und so weiter. Und das Jugendstrafrecht, das ist eben in erster Linie auf diese positive Spezialprävention ausgerichtet. Ja, das heißt, da geht es also überhaupt nicht um Schuldausgleich, es geht nicht um Signale an die Bevölkerung.
Ja? Verstanden, ja.
Ja. Und es geht auch nicht darum, die Jugendlichen einfach wegzusperren, damit sie erstmal für eine Weile keinen Mist mehr machen, sondern eben um diese positive Beeinflussung.
Mhm.
Und genau, und dafür gibt es eben besondere Mittel. Ja? Also das Jugendgerichtsgesetz hat eine breitere Sanktionspalette. Man kann als Gericht viel flexibler und viel individueller reagieren.
Okay, ja, also das ist mir echt komplett neu sozusagen, also von der Lesart auch, super spannend an der Stelle.
Ja.
Cool, ja, also könntest du noch 1000 Sachen zu erzählen, aber ich habe natürlich hier auch noch ein paar andere Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Und eine Frage würde ich dir einfach gerne aus persönlichem Interesse auch stellen. In der Recherche zur heutigen Folge bin ich tatsächlich im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen über den Begriff Intensivtäterschaft gestolpert, den ich vorher eben überhaupt nicht in diesen Zusammenhang gebracht hätte, sondern wirklich eher mit Gewaltdelinquenz in Verbindung gebracht hätte. Kannst du uns das mal erklären, wie das zusammengehört und den Begriff natürlich auch noch einmal wissenschaftlich einordnen?
Ja, gerne. Also das ist ein Begriff, der kommt ursprünglich nicht aus der Wissenschaft, sondern hat eigentlich eher so einen kriminalpolitischen Kontext wurde der geprägt und dann auch von den Medien öfter aufgegriffen und hat sich eher auf dem Weg etabliert. Aber es gibt da mittlerweile natürlich auch viel Forschung dazu und auch die verwendet dann eben diesen Begriff Intensivtäter, weil sie sich da auf dieses Phänomen dann auch bezieht. Und gemeint sind damit eigentlich einfach nur Personen, die besonders häufig mit Straftaten in Erscheinung treten. Ja, also in kriminalpolitischer Hinsicht oder auch in kriminalpräventiver Hinsicht, ist das eine ganz wichtige Gruppe, weil sich gezeigt hat in Untersuchungen, dass es eine sehr kleine Gruppe von Personen gibt, also so 5-10% in der Bevölkerung, die für mehr als die Hälfte der Straftaten verantwortlich ist.
Ach Quatsch.
Ja, also es gibt ganz wenige Personen, die aber sehr aktiv sind.
Ja.
Und dadurch eigentlich die Polizei und die Justiz dann sehr auf Trab halten. Und daran anzusetzen sozusagen ist eigentlich die Idee von solchen Konzepten oder Programmen, die auf Intensivtäter abzielen.
Okay, also gibt es dann dazu vermutlich auch nochmal, um den Bogen zum vorherigen zu schlagen, gesonderte Präventions- und Interventionsprogramme, wenn so eine Art von Intensivtäterschaft festgestellt wird?
Ja, genau. Also diese Programme, die spielen sich eigentlich ab im Handlungsfeld der Polizei. Das sind so also die Polizeien in den Bundesländern, die haben jetzt mittlerweile flächendeckend so Intensivtäterprogramme installiert. Und die sehen einen besonderen Umgang vor mit also vor allen Dingen Jugendlichen oder jungen Intensivtätern. Und da werden dann bestimmte Kriterien festgelegt, die dazu führen, dass eine Person als Intensivtäter eingestuft wird. Und das ist auch nicht einheitlich bundesweit, sondern da gibt es eben zwischen den Bundesländern auch teilweise erhebliche Unterschiede. Was da aber meistens eigentlich eine Rolle spielt, ist eine bestimmte Häufigkeit von Straftaten und es wird die Schwere berücksichtigt. Dabei macht also einen Unterschied, ob ich 8-mal einen Ladendiebstahl begangen habe oder 8-mal einen Raub oder eine Körperverletzung. Und dann wird üblicherweise auch so eine Prognose mit da einbezogen, dass man also ausgeht bei diesen Personen davon, dass sie einen ungünstigen weiteren Entwicklungsverlauf machen. Und dann werden die eingestuft als Intensivtäter auf dieser Basis. Und die Polizei hat da quasi, also oder die Polizeien, das sind eben verschiedene Konzepte, Programme, die haben das ganz unterschiedlich ausgerichtet. Also es sind häufig so abschreckende Merkmale, ja, also zum Beispiel Gefährderansprachen, wo einfach angekündigt wird, dass jetzt ein besonderes Augenmerk quasi auf die Person gerichtet wird. Ne?
Okay.
Also ein besonders konsequentes Vorgehen.
Also polizeiintern sozusagen.
Genau, also zum einen intern, ja, dass man dort zum Beispiel die Sachbearbeitung bündelt bei einer Person, damit alles, was auffällt, auch bei derselben Person landet und da der Überblick bleibt, ja, aber auch in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Staatsanwaltschaft.
Verstehe.
Das ist häufig ein Element, dass man versucht, dann eine besonders konsequente Zusammenarbeit und Reaktionen seitens der Staatsanwaltschaft auch noch herbeizuführen. So.
Okay, also ist der Begriff Intensivtäter sozusagen nicht auf Kinder und Jugendliche beschränkt, sondern er wird dort, ich sag mal, erstmalig auch schon verwendet, um dann vielleicht auch sehr früh schon anzusetzen in einer besonderen Art von Prävention und
ja, also meistens sind diese Programme auf junge Menschen ausgerichtet.
Okay.
Das sind nicht unbedingt nur Jugendliche, sondern können auch junge Erwachsene sein.
Ja.
Aber meistens ist so der Oberbegriff sind eigentlich junge Mehrfach- und Intensivtäter. Es gibt auch Programme, die dann sogar noch früher ansetzen, aber da gibt es eben keine strafrechtlichen Möglichkeiten, ne? Also bei Kindern, ne, dann zu sanktionieren. Aber da gibt es teilweise auch in Zusammenarbeit mit der Polizei dann Programme, die versuchen dann eher präventiv eben einzuwirken. Und auch diese Intensivtäterprogramme haben zum Teil präventive Elemente. Also es ist zum Teil schon so, dass dann eine Zusammenarbeit mit der Schule zum Beispiel, mit Jugendhilfeeinrichtungen vorgesehen ist und auch umgesetzt wird. Also es ist nicht rein repressiv, aber so, wenn man sich die Landschaft der Konzepte mal so anschaut, dann überwiegt eher dieser repressive Ansatz.
Kannst du denn noch mal ganz kurz sagen, was für genaue Sanktionen es denn gibt im Jugendstrafrecht? Wie die sich unterscheiden auch?
Ja, gern. Also es geht damit los. Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit zur Diversion, nennt sich das. Dahinter verbirgt sich, dass Strafverfahren gegen Jugendliche einfach eingestellt werden können, wenn sich das um leichte Delikte handelt mit geringen Folgen. Ja. Und das ist ein Mittel, das nutzt man üblicherweise, wenn Jugendliche so erstmals auffällig werden. Und wenn dann der Eindruck entsteht, diese direkten Konsequenzen, die jetzt irgendwie schon erfolgt sind, die Jugendliche erfahren hat, die waren eigentlich schon ausreichend, ne? Oder es ist auch so ein ernsthaftes Bestreben zu erkennen, dann einen Ausgleich mit dem Opfer herzustellen. Und dann versucht man eben nach Möglichkeit so Etikettierungsprozesse gar nicht erst entstehen zu lassen. Also dass jemand unnötig als Straftäter stigmatisiert wird, weil das auch schädlich sein kann. Und dann versucht man natürlich auch einfach Ressourcen bei der Justiz einzusparen. Das ist dann diese Diversion so als Besonderheit. Dann gibt es als nächstes Erziehungsmaßregeln. Das sind zum Beispiel Weisungen, die so ein Gericht erteilen kann. Also zum Beispiel Arbeitsleistungen, das, was man so als Sozialstunden oft auch bezeichnet. Oder es kann zum Beispiel auch die Weisung geben, eine Ausbildungsstelle anzunehmen oder eine Arbeitsstelle anzunehmen.
Aha.
Oder an einem Trainingskurs teilzunehmen zum Beispiel. Ja, oder mit bestimmten Leuten nicht mehr zu verkehren oder bestimmte Orte nicht mehr aufzusuchen. Das wären so denkbare Weisungen. Oder auch bestimmte Hilfen zur Erziehung. Das sind so Maßnahmen aus der Jugendhilfe, die in Anspruch zu nehmen zum Beispiel. Und dann gibt es noch eine Kategorie von Sanktionen. Das ist sozusagen die nächst schwerere oder schärfere. Das ist ein ziemlich veraltet klingender Begriff. Das sind die Zuchtmittel. Ja. dazu gehören bestimmte Auflagen. Ja, also zum Beispiel kann ein Gericht die Auflage geben, den verursachten Schaden wieder gut zu machen.
Okay.
Und was da auch mit zugehört zu den Zuchtmitteln, das ist Jugendarrest. Das heißt, dass Jugendliche eingesperrt werden für kurze Zeiträume, also Wochenenden zum Beispiel, bis maximal zu 4 Wochen in einer Arrestanstalt. Also es ist dann kein Gefängnis, ne, in dem Sinne, aber es ist so ein kurzer Freiheitsentzug. Und die härteste Sanktion wäre dann eben das Gefängnis. Dazu kann es natürlich auch kommen bei Jugendlichen, auch wenn die Schwelle dafür recht hoch ist. Das wäre dann der Fall, wenn jetzt mildere Sanktionen bislang einfach überhaupt nicht gewirkt haben. Ja? Oder wenn eine besonders schwere Schuld davor liegt. Jemand durch sein Handeln, die Art und Weise, wie er vorgegangen ist, eine besonders schwere Schuld auf sich geladen hat. Und man versucht es aber bis dahin normalerweise, Gefängnisstrafen bei Jugendlichen nach Möglichkeit zu vermeiden.
Also ich bringe jetzt dann auch Intensivtäter mit, vorhin hast du gesagt, dauerhaft persistentem Verhalten in Verbindung. Ne? Mhm. Wir haben vorhin schon mal über die Gründe gesprochen. Jetzt interessiert mich aber doch noch mal so ein kleiner Deep Dive tatsächlich. Also warum, aus welchen Gründen passieren denn diese, ich sag mal, falschen Abbieger?
Ja, verstehe. Also genau, vielleicht eine Sache, Intensivtäter sind nicht zwangsläufig, haben nicht zwangsläufig persistierendes dissoziales Verhalten, sondern aha, da ist es auch, gibt es auch mitunter spontane Abbrüche. Ne?
Okay.
Und es ist nicht so, dass jemand, nur weil er in der Jugend sehr stark auffällig ist, das dann auch zwangsläufig bleibt. So.
Mhm.
Aber es gibt natürlich diese Fälle. Ne? Also es gibt natürlich die, die schon früh auffällig werden und dann auch in hohem Maße auffällig werden und die das dann auch über lange Zeit bis weit ins Erwachsenenalter hinein aufrechterhalten.
Mhm.
Das sind, die werden teilweise auch als Life Course Persistent Offenders bezeichnet. Da gab es mal eine sehr einflussreiche Untersuchung von Terry Moffitt. Das ist eine Kriminologin und Psychologin, die hat so Längsschnittuntersuchungen gemacht oder darin mitgewirkt, wo man Kinder intensiv über Jahrzehnte beobachtet hat, um dann solche Entwicklungsverläufe quasi zu identifizieren und sich auch da die Ursachen anzuschauen. Und da gibt es eben diese Gruppe der Life Course Persistent Offenders. Und da weiß man jetzt mittlerweile recht gut darüber Bescheid, dass diese Entwicklung von solchem überdauerndem dissozialen Verhalten, dass das ein Muster ist, ein komplexes Muster aus ganz vielen verschiedenen Risikofaktoren. Das sind biologische Faktoren, psychologische Faktoren, soziale Faktoren. Die treten dann eben besonders gehäuft auf in diesen Fällen und erstrecken sich auch so über die ganze Entwicklungsspanne. Also das geht los mit biologischen Faktoren, die schon vor der Geburt vorliegen können. Also zum Beispiel sowas wie Drogenkonsum der Mutter während der Schwangerschaft zum Beispiel. Oder auch bestimmte genetische Veranlagungen. Also es gibt jetzt kein Kriminalitätsgen in dem Sinne, ne? Also so ist es nicht gemeint. Aber es gibt bestimmte genetische Prädispositionen, die führen zur Entwicklung von Problemen bei kleinen Kindern. Also zum
Im
Beispiel
Sinne von Persönlichkeit
Probleme.
Zum Beispiel auch? Oder?
Und genau, auch im Sinne von Persönlichkeit, also so bestimmte Temperamentseigenschaften,
ja,
sowas wie Impulsivität zum Beispiel. Ja? Oder auch andere Eigenschaften, die einfach es schwierig machen, Kinder zu handeln. So eine negative Grundstimmung oder sehr instabile, ne, emotionale, oder einfach schnell wechselnde Emotionen, geringe Rhythmizität, was so Schlaf-Wach-Rhythmus angeht. Also ganz viele Eigenschaften, das ist eigentlich so ein Bündel von Temperamentseigenschaften, die dazu führen, dass einige Kinder schwerer handelbar sind. Und das setzt sich dann fort. Also diese Kinder haben ein höheres Risiko, zum Beispiel misshandelt zu werden und erfahren auch häufiger negative Rückmeldungen aus ihrer sozialen Umwelt. Ne? Aus,
das begegnet also, sich dann wahrscheinlich immer wieder gegenseitig, ne?
Ja, genau. Mm. Das ist quasi ein so ein Zweig. Ne? Und dann sieht man, also diese biologischen Faktoren sind eigentlich keine unmittelbaren Ursachen. Ja? Die führen nicht direkt zu Kriminalität, aber eben indirekt. Und so gibt es zum Beispiel auch so Milieufaktoren. Es gibt das sogenannte Multiproblemmilieu, das ist quasi so eine Anhäufung von verschiedenen soziostrukturellen Merkmalen, sowas wie Bildungsferne, Arbeitslosigkeit, Armut, ne, Substanzabhängigkeiten in der Familie zum Beispiel hat man gehäufter. Und das ist auch sowas, es führt nicht unmittelbar zu dissozialem Verhalten, in diesen Bedingungen aufzuwachsen, aber es erschwert natürlich, ne, die Entwicklung auf einem indirekten Weg. Das wären so frühe Faktoren. Dann gibt es familiäre Risikofaktoren, die sind vor allen Dingen in der Kindheit wichtig, die sind ganz essentiell. Mhm. Da gehört zum Beispiel sowas zu wie Mangel an elterlicher Fürsorge, ja, und an Unterstützung. Ja, oder dass Eltern ihre Kinder nicht beaufsichtigen, also nicht wissen, wo die eigentlich sind oder
was machen
mit
die
wem
gerade,
die sich rumtreiben,
was,
genau, was sie machen.
Ja.
Ja, und das hat natürlich auch einen Einfluss. Und dann natürlich auch Misshandlung.
Ja.
Also physische Misshandlungen, aber auch emotionale Misshandlungen, ne, ganz wesentlicher Risikofaktor, Konflikte zwischen den Eltern, psychische Erkrankungen der Eltern, ne, einfach um so einige zu nennen. Das sind so Probleme aus dem familiären Bereich. Und das alles zusammen wirkt sich häufig dann auf die soziale Entwicklung aus und auch auf die kognitive Entwicklung und führt zum Beispiel dazu, dass diese Kinder und dann Jugendlichen, und das bleibt dann oft auch so, dass die eine feindselig gefärbte Informationsverarbeitung haben. Also so in sozialen Situationen zum Beispiel eher davon ausgehen, dass andere ihnen was Böses wollen.
Ach so,
also
okay.
Die Handlung von anderen ja eher feindselig interpretieren zum Beispiel.
Also auch wahrscheinlich dann feindselig fehlinterpretieren an der einen oder anderen Stelle.
Genau.
Ne? Ja, okay.
Also in ambivalenten Situationen, zum Beispiel man wird angerempelt, vielleicht im Bus.
Aus
dann
Versehen,
eher davon auszugehen,
ne?
Das war Absicht. So. Oder einen Blickkontakt, ne? Eher Provokation wahrzunehmen. Genau,
also
genau
klar.
Solche Dinge. Das heißt, die Welt sieht dann anders aus, aus Sicht dieser Person. Und das setzt sich dann fort, so in der sozialen Informationsverarbeitung zum Beispiel, was so die Zielsetzung anbelangt. Also man setzt dann eher so egozentrische Ziele. Ne? Also es ist zum Beispiel wichtiger, das Gesicht zu wahren, als jetzt die Situation zu klären.
Ne?
Also
okay.
Solche Dinge. Und das sind natürlich Punkte, an denen nachher auch Prävention und auch Straftäterbehandlung nachher bei Gewaltstraftätern zum Beispiel auch ansetzen kann, ne? Sowas aufzulösen.
Ja, sehr gut vorstellbar, ja.
Ja. Dann zeigt sich auch ein anderes Handlungsrepertoire. Meistens ist das dann so, dass die Kinder und Jugendlichen eben weniger soziale angemessene Verhaltensweisen haben, so Lösungswege, ne, entwickelt haben. Und auch eher eine unrealistische Einschätzung, was so die Folgen von dissozialem Verhalten angeht. Also die gehen eher davon aus, dass das erfolgreich ist, ne, und haben eher so die Auffassung, ja, wenn ich dem jetzt eins auf die Nase gebe, dann würde ich dadurch auch meine Ziele erreichen.
Also, dann klärt sich die Situation für mich und damit ist sie insgesamt geklärt.
Genau, so nach dem Motto, ja, was passiert dann? Ja, dann ist Ruhe.
Genau. Ja, ich sag mal sehr einfach, aber in der Komplexität, wie du es gerade beschrieben hast, natürlich ja nachvollziehbar aus der Sicht desjenigen und viel schwerer nachvollziehbar für jemanden, der eine andere Art von Sozialisation erhalten hat. Ja.
Genau. Und das wirkt sich dann natürlich weiter aus. Ne? Also das hat Auswirkungen auf die Freizeit zum Beispiel. Das ist auch ein Bereich von Risikofaktoren. Ne? Das heißt also, Kinder, Jugendliche mit diesen Eigenschaften, die verknüpfen sich auch eher mit anderen Gleichaltrigen, die ähnliche Probleme haben. Ja? Weil sie mit denen eher zurechtkommen, weil sie da nicht so stark abgelehnt werden. Ja? Und das führt dann oft auch zu, oder leichter zumindest, zu problematischen Freizeitaktivitäten zum Beispiel, wirkt sich aus auf die Schule. Das ist ein anderer großer Bereich, wo so geringe schulische Leistungen dann mitunter entstehen, negative Einstellungen, Schulschwänzen, solche Dinge. Und das wechselwirkt natürlich, führt dann letztendlich dazu, dass die Personen auch manchmal Schulabbrüche haben oder einfach geringe berufliche Qualifikationen. Das hat dann wieder Folgen für so problematische Beschäftigungsverhältnisse und so weiter.
Spiralförmig.
Genau, das alles sozusagen zusammengenommen. Ne?
Ja.
Also das soziale Umfeld und auch die psychischen Besonderheiten der Probleme, die führen dann eben in die Verfestigung von dissozialem Verhalten. So, das so vielleicht als einmal so Grundaufriss, ne, dieser ganz verschiedenen Entwicklungsbedingungen, die miteinander aber zusammenhängen.
Das hat es, glaube ich, nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, sozusagen, wie vielfältig das auch ist, aber und an wie vielen Stellen man auch ansetzen kann.
Ja, genau.
Jetzt,
das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Vielleicht will ich da noch einen Satz zu sagen.
Aber nur einen.
Okay. Also diese Risikobedingungen, die sind nicht deterministisch, in dem Sinne, dass es zwangsläufig so laufen muss. Sondern man hat ganz oft auch beobachtet, dass Kinder, Jugendliche, die unter so Hochrisikobedingungen aufwachsen, sich trotzdem gut entwickeln, gesund entwickeln.
Freistrampeln sozusagen.
Genau, also Ressourcen, Widerstandskraft haben, um das abzufedern. Also dieses Phänomen der Resilienz. Und das ist natürlich dann auch ein super spannendes Forschungsgebiet, ne, sich anzuschauen, was ist eigentlich mit denen los. Also es ist keine Einbahnstraße, es ist nichts, was so passieren muss.
Fast schon ein ganz tolles Schlusswort, ehrlicherweise. Trotzdem möchte ich dich natürlich nicht davon entbinden, das für die Psych-Knowledge-Folgen typische Fass bitte in drei Aussagen kurz zusammen, was das Wichtigste heute für dich war. Also insofern würde ich dich neben diesem tollen Schlusswort noch mal ganz kurz bitten, für die Schnelllerner unter uns, was sollen sie heute aus dem Podcast, aus der Folge mitgenommen haben?
Ja, also wichtiger Punkt, glaube ich, mit dem wir uns heute befasst haben, war ja der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht. Ne? Also die Frage, inwiefern geht eigentlich unser Strafrecht mit Jugendlichen besonders um? Und da haben wir festgestellt, dass Jugendliche und auch Heranwachsende in Klammern, ja, unter bestimmten Bedingungen, auf die wird das Jugendgerichtsgesetz angewendet und das verfolgt eben primär den Zweck, positiv auf die Jugendlichen einzuwirken. Das heißt also durch die Art und Weise des Gerichtsprozesses und durch die Urteile positiv einzuwirken. Und dafür steht da eben eine wesentlich breitere Palette an Sanktionen und flexiblere Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Ja, und der zweite Aspekt waren die Intensivtäter, mit denen wir uns heute befasst haben. Da wäre für mich wichtig zu verstehen, dass das keine natürliche Gruppe ist, ja, sondern ein Konstrukt. Das ist etwas, ist ein Definitionsprozess, der Menschen als Intensivtäter eben einstuft oder nicht einstuft. Und es hat vor allen Dingen eben diesen kriminalpolitischen Hintergrund, auf die Personen besonders einzuwirken, die sehr häufig auffällig sind. Ja, das ist also die Idee dahinter, aber es ist zum Beispiel nicht zwangsläufig verknüpft mit so einer dauerhaften Auffälligkeit und zwangsläufig diesem langfristigen dissozialen Lebensstil. Und als drittes dann nochmal die Ursachen, also für die Entwicklung von dauerhafter, stark ausgeprägter Dissozialität, also den Life Course Persistent Offenders, hatten wir ja gesagt. Da haben wir jetzt drüber gesprochen, dass diese Ursachen häufig eine Anhäufung sind von ganz verschiedenen biologischen, psychologischen, sozialen Risikofaktoren, die auf verschiedene Weise ineinander greifen. Ja, und die erstrecken sich eben über die gesamte Entwicklungsspanne, bestehen zum Teil also vor der Geburt schon, aber betreffen das Milieu, Familie, Freizeit, soziales Umfeld, Schule, Erwerbsleben. Es ist eben ein komplexes und langfristiges Zusammenwirken, was dann dazu führt.
Perfekt. Ja, dann an dieser Stelle Dankeschön, Lars, für die gezielten gerne. Einblicke oder gezielteren in die Rechtspsychologie, die du uns heute gegeben hast.
Ja, sehr gerne.
Und ja, dir weiterhin alles Gute in der Lehre, aber natürlich eben auch in der praktischen Arbeit. Danke, dass du da warst. Tschüss.
Hat mich gefreut. Danke sehr.
Ja, und dann schließe ich natürlich auch diese Folge, liebe Zuhörende, mit dem Aufruf, wenn ihr ein eigenes Thema einbringen wollt oder mal mit mir ins Gespräch kommen möchtet oder vielleicht einen Wunsch habt zu Themen, die wir hier kompakt mal auf den Punkt bringen sollen, dann schreibt uns gerne an. Alles Liebe und bis bald bei Psychknowledge.